ARD.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
Also, ich versuche, das normale Leben zu leben. Natürlich auch mit dem Wissen, dass meine voraussichtliche Lebensdauer kürzer ist wie bei einem gesunden Patienten, aber das weiß man nie. Ich habe dann schon vor, so lange wie möglich zu leben. Also, wenn ich jetzt in Zahlen ausdrücken würde, also Minimum die 80 will ich schon erreichen.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Leben mit einem Hirntumor. Für Dominik ist das seit über 20 Jahren Realität. Wie er mit der Ungewissheit seit dieser Diagnose umgeht und was ihn antreibt, das erzählt er mir in dieser Folge unseres Podcasts Schicksal, die ihr, wie alle weiteren Folgen auch, in der ARD-Audiothek finden könnt.
Ich war noch in der Schule und hatte eigentlich vor, eine Fußballkarriere zu starten und war im Training oder Vorbereitungstraining, das war Februar 2005, genau, dass ich auf den Kopf gefallen bin. Ich war Torhüter und bin dann zusammengeprallt bzw. auf den Kopf gefallen und war kurz auch bewusstlos und habe dann später nochmal einen Zusammenprall gehabt, aber habe dann mich auswechseln lassen und dann ging es weiter, dass ich Kopfschmerzen bekommen habe. Man wusste nicht, woher es ist. Ist es eine Erkältung? War erst ein Verdacht auf eine Stirnhöhlenentzündung, Nebenhöhlenentzündung. Und dann stand auf einmal im Raum, wir müssen mal ein CT machen. Und dann hat man das gemacht. Und das meinte der Radiologe, hoppla, da ist was. Das könnte aber zu diesem Aufprall passen. Er würde gerne noch ein MRT machen. Und das war so ein bisschen das, wo man das erste Mal festgestellt hat, dass da etwas ist. Aber man ist erstmal von einem Bluterguss ausgegangen. In der Zeit, wo ich das so ein bisschen herausgefunden habe, was los ist, ist meine Oma, bei der ich aufgewachsen bin, oder ja, engen Bezug hatte, dann leider verstorben ist. Und ich viel Stress hatte und kurz vor den Prüfungen auch stand, konnte ich auf einmal nicht mehr sprechen. Und wir wussten nicht, warum das ist. Und es waren immer nur so kurze Sequenzen. Und dann war es wieder da. Oder auch so Wortfindungsstörungen, die dann passiert sind. Und dann war es so, dass ich am 1. April damals in die Klinik kam mit Verdacht auf Gehirnblutung. Dann wurde ich 2 Wochen untersucht, weil die Neurochirurgen ganz schnell gesagt haben, da ist keine Hirnblutung, da ist irgendwas anderes. Man muss bitte mal checken, was da los ist. Und wurde dann mal entlassen mit dem Verdacht auf eines Hirntumors, eines möglichen Astrozytoms 2. Man hat dann auch versucht, noch eine zweite Meinung zu holen und die beiden Kliniken haben dann gesagt, wir könnten dir hier erstmal gar nicht helfen, aber alles Gute für die Prüfung und das war's. Naja, wie ist man mit 17 eher so unterwegs? Was kostet die Welt? Ich mache jetzt meine Schule zu Ende, ich fange meine Ausbildung an, ich hatte soweit alles eigentlich gewuppt und geplant, hatte zur Diagnose damals auch eine schon längere Beziehung und wir uns auch die Zukunft vorgestellt haben und das war wirklich, wirklich toll. Und dann habe ich mich damit erstmal gar nicht so befasst, weil ich gesagt habe, jetzt mache ich die Schule und so schlimm ist es ja nicht. Also es hört sich ja irgendwie cool an. Es hört sich ja nicht irgendwie gefährlich an oder brutal oder sowas. Sondern ich habe dann einfach gesagt, hey, das wird schon irgendwie. Und dann haben wir nochmal eine Zweitmeinung eingeholt in Stuttgart damals im Mai. Und da haben dann das erste Mal Und dann nochmal Neurochirurgen mir dann bestätigt, also wir können dir nicht helfen. Das war so ein bisschen das, wo mich so ein bisschen gestört hat. Das war jetzt die dritte Klinik, die mir nicht helfen konnte. Man muss dazu sagen, dieses Gespräch an dem Mai war es dann so, dass ich ein Gespräch hatte mit der Kinderneurochirurgie und der Erwachsenenneurochirurgie, weil auch wenn ich jetzt kurz vor meinem 18. Lebensjahr stand, das Hirn braucht eine wesentlich längere Zeit, um sich ganz zu entwickeln. Deswegen wusste man nicht immer, für wen ist es besser, mich zu behandeln. Aber im Grunde genommen hat sich keiner so wirklich getraut, ranzugehen und was zu machen. Und das war so ein bisschen, wo ich dann resigniert habe und gesagt habe, ja gut, dann wird es nicht so schlimm sein. Also ja, man hat schon zu mir gesagt, lebenserhaltende Maßnahmen können Sie alle, ja, aber würden Sie jetzt etwas machen oder mich irgendwie behandeln, ist der Schaden viel zu hoch. Aber man hat auch damals schon zu mir gesagt, wie lange du lebst und ob du Weihnachten so fit bist, wie du es jetzt bist, das wissen wir nicht. Also, das war dann so, wo ich gesagt habe, okay, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht.
Wir wissen nicht, wie lange du lebst. Wir wissen nicht, wie es dir in ein paar Monaten gehen wird. Und helfen können wir dir nicht. Eine brutale, ungewisse Situation, die Dominik selbst erst einmal herunterspielt.
Ich habe erst meine Oma verloren, dann kam ich in die Klinik, dann hat sich nach der Prüfung meine Lebensgefährtin damals, meine erste große Liebe, dann auch noch getrennt. Von daher muss ich, glaube ich, rückwirkend sagen, der erste große Liebeskummer war in dem Moment schlimmer, weil ich eigentlich keine Beschwerden an sich hatte. Ich hatte so ein paar Wortfindungsstörungen, aber es ging. Und von daher ist es eher so, dass man dann sagt, okay, the show must go on, wir machen weiter und dann sieht man, was passiert. Also meine Eltern haben sich eher damit befasst und gesagt, komm, wir gehen noch zu ein paar anderen Kliniken, die gut sind. Aber egal, ob ich zu Strahlenärzten gegangen bin oder zu anderen Unikliniken. Die haben dann alle gesagt, wir sind jetzt erstmal vorsichtig. Ne? Also Heidelberg, was eine tolle Klinik ist, die Uniklinik, sie hat sich damals dann auch so geäußert, dass sie gesagt hat, das ist so komplex bei dir. Wir würden dich bestrahlen, ja, aber wir wüssten nicht mal, was wir bestrahlen, weil wir können keine Biopsie machen. Das ist für uns zu gefährlich. Das Hirn, also wenn man so auf das Hirn drauf schaut, alles, was auf der linken menschlichen Seite ist, ist so, was die Sprache angeht. Und die rechte Seite ist so überwiegend alles, was so motorisch angeht. Und bei mir liegt alles links, alles im Sprachzentrum, also alles Sprachmotorik auch, es hat das Sprachverständnis, alles, was mit Sprache zu tun hat. Und deswegen ist es so komplex. Und deswegen hat sich keiner rangetraut, weil auch die Technik noch nicht so weit war, um das zu machen. Und deswegen war man so vorsichtig und hat gesagt, das ist so ein junger Patient, wir lassen ihn so lange wie möglich unoperiert, und machen dann erst etwas, weil es anders nicht möglich ist. Bei Hirntumoren muss man immer so ein bisschen unterscheiden. Es gibt nicht so diese klassische bösartige oder gutartige Tumore, wie man sie sonst im Körper kennenlernt oder hört. Bei Hirntumoren spricht man von hochgradig oder niedriggradig. Und mein Tumor damals, also das Astrozytom 2, ist ein niedriggradiger Tumor, also salopp gesagt ein gutartiger Tumor, dass körpereigene Zellen sind, also keine bösartigen Zellen. Deswegen ist es manchmal auch ein bisschen schwierig, die Diagnose so zu machen, ist das jetzt wirklich ein Tumor oder ist es vielleicht nur sogar eine Zyste? Na, das kann man dann meistens erst mit einem pathologischen Befund oder einer Operation genauer feststellen. Und bei mir geht es um eine Gliomart, und das heißt, dass es körpereigen ist und an sich eine Lebenserwartung hat, die sehr langwierig ist. Also man kann sich das so vorstellen, es war so ein bisschen Walnussgröße 2005. Man muss dazu sagen, als ich damit anfangen musste, hat man noch MRT-Bilder auf Folie gedruckt und hat man die bekommen oder dann eine Zeit lang in Papier. Da hatte man noch keine CDs, dass man die auf dem Bildschirm sich das angeschaut hat. Und so konnte man so ein bisschen in die Richtung gehen, ja, so 2 auf 3 Zentimeter, also so Walnussgröße ungefähr. Jetzt zuletzt waren wir fast beim Doppelten. Und man muss sagen, also das Problem ist halt immer, Tumore im Körper sind auch nicht gesund und auch nicht gut, aber man hat immer Platz. Also man wird dann halt vielleicht ein bisschen dicker am Bauch oder sonst irgendwas, aber der Kopf ist halt ein geschlossenes System. Und sobald das Platz braucht, verursacht das halt meistens erstmal Schmerzen beziehungsweise dann auch Ausfälle. Und das war das, was dann bei mir dazu kam, dass ich dann immer stärkere Schmerzen bekommen habe und die Ausfälle immer häufiger wurden.
Ein halbes Jahr nach der ersten Diagnose. Die Schmerzen werden immer stärker. Auf den MRT-Bildern ist deutlich zu sehen, dass der Tumor gewachsen ist. Jetzt ist Warten keine Option mehr. Dominik muss handeln.
Und dann haben wir gesagt, wir müssen irgendwas machen. Also es war ein Leben mit Schmerzmitteln. Also ich bin aufgewacht, habe Schmerzmittel genommen. Ich habe mich eigentlich nur von Schmerzmitteln ernährt. Das war so im Herbst. Und meine Eltern haben dann weiter recherchiert und dann gab es auch eine Hirntumortagung in Stuttgart zufälligerweise und sie haben sich das angeschaut und haben dann gesagt, du, wir haben in München eine Klinik gefunden, das LMU, lass uns doch mal dahin gehen. Und dann habe ich gesagt, ja, machen wir das. Man muss sich das so vorstellen, als Kind und auch die Komplexität, was Eltern mitmachen in so einer Situation. Ich beschreibe das immer gerne so. Meine Freunde haben ihren Handyvertrag mit 18 unterschrieben. Ja, das Erste, was ich gemacht habe mit 18, ist, die Vollmachten beim Notar zu unterschreiben, dass, wenn mit mir jetzt etwas passiert, dass meine Eltern die Möglichkeit haben, zu handeln. Also sei es wirtschaftlich, dass sie mit einer Bank sprechen müssen oder hinzu, ihr könnt jetzt auch die Maschine abstellen. Also damit musste ich mich dann befassen. Und dann bin ich im Herbst nach München gefahren und habe dann gesagt, da gehen wir hin. Und ich habe einen Neurochirurgen kennengelernt, der das gematcht hat zwischen ihm und mir. Und man muss sich das damals so vorstellen. Meine Eltern waren dabei, mein Vater, meine Mutter. Und mir gegenüber saßen drei Ärzte. Der Neurochirurg, der Privatdozent damals, der Dr. Kret, saß mir gegenüber und hatte einen Assistenzarzt rechterseits und eine Assistenzärztin linkerseits und hat mir das erzählt oder hat mir erklärt, was er machen würde mit den Bildern. Und damals war es dann so, dass er gesagt hat, ich kann dir anbieten, eine minimalinvasive Biopsie zu machen. Das heißt aber, du wirst wach operiert. Wir bohren etwas in den Schädel und gehen mit einer Sonde hin und stechen dann erst ganz punktiert oder punktuell rein, um Gewebe zu entnehmen. Und im Grunde genommen habe ich Schmerzmittel im Sinne bekommen für eine ordentliche Betäubung, wie wenn man einen Leberfleck wegmacht oder wenn man genäht wird, so ähnlich. Der Schädel an sich hat keine Empfindung. Es ist ein Geräusch, wie wenn man gebohrt wird. Also es ist furchtbar. Das ist eigentlich das Schlimmste auch an dieser Operation vom Geräusch her. Und im Kopf selber spürt man nichts. Also wenn die da drin operieren, das Hirn an sich innen ist nicht so empfindlich. Also es ist eigentlich nur alles das, was außen ist, wo empfindlich ist. Und das haben wir gemacht. Wir haben mit ihm das besprochen und wir sind aus dem Gespräch gegangen und ich habe gesagt, von dem lasse ich mich operieren. Das ist eine coole Socke, das mache ich. Also wir haben uns gleich gematcht, das hat mega gepasst. Und so eine Autofahrt von München nach Stuttgart ist dann schon lang, wenn man dann mit der Mutter diskutieren muss, warum man sich jetzt genau von diesen Menschen operieren lassen will. Und das ging die ganze Heimfahrt und dann kam der Kompromiss raus, wenn ich mich operieren lasse, gehen wir vorher noch in eine andere Klinik. In Stuttgart ist dann natürlich die Uniklinik in Tübingen in der Nähe. Und das war auch das einzige Privatgespräch mit dem Professor damals. Und das war schrecklich. Und man hat dann gesagt, easy Eingriff, wir operieren dich, wir öffnen die Schädeldecke, wir schneiden den Tumor raus. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass eine Infektion passieren kann. Ja, und dann habe ich gesagt, stopp mal, also jetzt haben 5 Kollegen gesagt, sie machen gar nichts. Ein Kollege sagt, ich traue mir das zu und ich erkläre dir das alles. Und jetzt sind sie der Erste, der sagt, das können wir machen, das macht einer meiner Assistenzärzte. Und ich war auch extrem verunsichert und bin dann auch ins Gespräch gegangen. In Tübingen, in der Cafeteria, habe ich dann den Neurochirurgen in München angerufen und gesagt, ich verstehe es im Moment gerade gar nicht. Wie kann er sagen, dass er das machen kann? 5 Kollegen sagen, sie machen überhaupt nichts. Und sie sagen, ich mache das minimal, sodass du keine Schäden hast. Und dann hat er mir damals gesagt, hör zu, wenn du jetzt dich operieren lässt in Tübingen, das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du nicht mehr sprechen kannst. Und das ist ein 6er im Lotto. Und dann habe ich gesagt, okay, wir sehen uns nächste Woche in München. Und das haben wir dann auch dort gemacht. Und ich war total aufgeregt. Und ich muss aber sagen, der Herr Kret oder Professor Dr. Kret in der Zwischenzeit hat sich super um mich gekümmert. Also das kann man sich nicht vorstellen. Und er hat sich auch am Abend vor der OP noch in Privatkleidung bei mir auf dem Zimmer nach mir geschaut und auch nach der OP am Folgetag. Und man muss sich das so vorstellen, so eine Operation ist, sie kriegen ja nicht mal wirklich ein Beruhigungsmittel oder sowas. Du wirst abgeholt, gehst ins CT und dann kriegst du so einen Metallring auf den Kopf gespannt. Und dieser Metallring ist A, schwer und B, wird man dann mit diesem Metallring an den OP-Tisch geschraubt. Und wenn man jetzt selber mal mit dem Fingernagel ein bisschen auf die Stirn drückt, merkt man, wie das unangenehm ist. Und wenn man das jetzt mal vorstellt mit 4 Schrauben im Kopf, ist das nicht angenehm. Mein Kopf fühlte sich, als man mich wieder rausgenommen hat aus dieser Konstruktion, wie so ein Luftballon an, der einmal wieder in die Form wiederkommt. Und von daher war das sehr angenehm, als der weg war. Aber die OP an sich war machbar. Also es ist halt schon ein Stressfaktor, ganz klar. Aber es war machbar und ich hatte damals ein tolles OP-Team auch, die sich um einen gekümmert haben. Und dann kam ich wieder auf Station und am nächsten Tag wurde ich entlassen. Und das war dann, ich glaube, das war kurz vor Weihnachten damals.
Die Biopsie glückt, aber zum Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel ist die Stimmung in Dominiks Familie gedrückt. Zu viele schwerwiegende Fragen stehen im Raum. Erst im neuen Jahr wird es Antworten darauf geben können.
Was kann ich tun? welche Behandlungen kommen, was ist der pathologische Befund, das dauert ja immer alles so ein bisschen. Und dann haben wir uns entschieden, eine Studie zu machen mit einer sogenannten SEED-Bestrahlung. Das heißt, man implantiert in meinen Kopf Jodionen, die dann den Tumor bestrahlen sollen. Der Vorteil damals war, dass man kann den Körper ja nur auf eine bestimmte Anzahl von Bestrahlungen nutzen. Die Einheit ist Cray. Und mit dieser Seed-Bestrahlung nutze ich diese Möglichkeit der Bestrahlung nutze ich nicht aus, sodass ich immer noch in einem späteren Alter nochmal bestrahlt werden kann. Und da habe ich mich so entschieden, das zu machen. Also das heißt, wieder eingespannt werden, Kopf öffnen lassen, Seeds implantieren und dann 6 Wochen das drin lassen und dann geht's wieder raus. Das war relativ einfach, weil man das dann einfach nur rauszieht, also die Schädeldecke oder diese Narbe wieder öffnet und das rauszieht. Und das war dann auch okay. Wir haben uns aber damals zu dieser Behandlung entschieden, um sagen zu können, wir gewinnen jetzt vielleicht so zwischen 3 und 5 Jahren vielleicht Zeit. Und das war so das Credo 2005, 2006. Wir versuchen, so viel Zeit wie möglich zu schaffen, weil die Forschung so schnell ist und es irgendwann vielleicht mal eine Möglichkeit gibt. Das Leben sieht dann erstmal so aus, dass man schön quartalsweise MRTs macht und dann als junger Mensch ein bisschen ungeduldig wird und sagt, können wir mal die Spanne ein bisschen weitermachen und uns vielleicht erst in einem halben Jahr wiedersehen. Und das war immer so ein bisschen der Diskussionsgrund mit Professor Dr. Kret, der gesagt hat, nee, ich will dich engmaschiger untersuchen und ich wollte immer so ein bisschen mehr Freiheit haben, weil man immer wieder in die Situation kommt, ah ja, fuck, jetzt passiert, jetzt muss ich wieder einen MRT-Termin machen. Jetzt wird gecheckt, ob das kommt oder nicht. Und man kann es schaffen, dass man eine gewisse Zeit nichts von dieser Erkrankung wahrnimmt. Bis 2016 sind wir dann auch in so einem Rhythmus gewesen, immer ein halbes Jahr MRT und es hat funktioniert. Und natürlich wird man dann immer so ein bisschen nervös, man macht das MRT, man macht die Gespräche. Dann war es teilweise auch so, dass man manchmal Ärzte trifft oder Radiologen findet, die dann sagen, ja, da ist etwas nicht. Also man lebt immer mit so einer gewissen Unsicherheit. Und ja, das wurde dann aber immer besser bis 2016. Wir haben uns im Frühjahr zur normalen Kontrolluntersuchung getroffen und haben alles gut befunden. Beziehungsweise 2014 hat man mal kurz eine Zweitmeinung dazu geholt, weil ich ja von 2006 bis 2014 keine Probleme hatte und auch keine wirkliche Behandlung hatte, außer ein MRT zu machen zu lassen und mal ein EEG zu schreiben. EEG heißt, dass die Hirnströme gemessen werden, wo man manchmal sieht, okay, da ist etwas, was nicht rund ist in dieser Strömung im Gehirn. Und dann haben wir eine Zweitmeinung geholt und das war auch in Ordnung. Und zufälligerweise habe ich, 2014 war das dann, war ich in Stuttgart im Katharinenhospital, habe eine Zweitmeinung geholt und bin dorthin und habe meine Unterlagen mitgebracht und habe gesagt, so, wie beurteilt ihr jetzt das aktuelle MRT? Und hier ist die Historie, könnt euch anschauen, was ihr wollt. Und ich sitze mit diesem Arzt, der stellvertretende Chefarzt, der Neurochirurgie damals, Dr. Opitz, war dann da und hatte meinen Erstbefund von 2005 in der Hand und hat gesagt, wir kennen uns. Und es war einer der Ärzte im Mai, wo ich damals mit der Kinderneurochirurgie und der Neurochirurgie zusammensaß und habe mit ihm mich dann unterhalten. Und dann sagt er, Junge, du hast dich richtig entschieden. Also du hast damals alles richtig gemacht. Und Glückwunsch. Und es war ein tolles Gespräch. Und er hat in diesen Zeit, es sind ja auch 9 Jahre, die vergangen sind, hat er zu mir gesagt, hör mal zu, wir können dir jetzt anbieten, eine Biopsie zu machen. Aber auch nur, weil wir eine Ärztin aus München abgeworben haben, die von deinem Arzt ausgebildet wurde, können wir das in Stuttgart machen. Mehr können wir aber immer noch nicht machen. Und das war dann so, wo ich gesagt habe, okay, ich habe alles richtig gemacht, das passt. Und dann kam 16 ein großer Rückfall mit einem epileptischen Anfall mitten in Stuttgart vom Big FM Studio. Und ich konnte noch alles organisieren, bevor ich zusammengebrochen bin, und bin dann in Stuttgart in die Klinik gekommen, wurde versorgt. Und durch dieses Gespräch 2014 hatten die meine Dokumente. Und so konnten die gleich querchecken, ob irgendwas nicht passt. Und haben sich dann gleich mit München in Verbindung gesetzt. Und im Grunde genommen haben die dann die Erstversorgung gemacht. Ich hatte dann die Schulter ausgekugelt, die rechte, und musste dann behandelt werden. Und dann wurde ich entlassen und direkt nach München in die Besprechung, was machen wir als nächstes? Wir haben dann gesagt, wir müssen jetzt nochmal schauen, was los ist, und haben uns dann nochmal eine Biopsie darüber committed, dass wir das machen. Und das war so, okay, wir machen die Biopsie. Muss ich mich jetzt darauf vorbereiten, wieder eine Wach-OP zu machen? Dann sage ich, dann brauche ich 1-2 Tage, um mich mental darauf vorzubereiten. Und dann sagt er, nein, wir sind jetzt 11 Jahre später in der Situation, dass wir das unter Vollnarkose machen zu können. Also es ist wirklich schnell. Man geht dienstags in die Klinik, wird donnerstags biopsiert und freitags werden sie entlassen. So lief das. Und dann haben wir das gemacht und dann festgestellt, okay, der Tumor ist stark gewachsen, wir müssen handeln. Und dann haben wir halt alles aufgefahren, was geht. Also sprich, 4 Wochen später nach der Biopsie gleich in die Bestrahlung rein, habe dann 30 Tage Bestrahlung in München durchgemacht, habe dann mich kurz regeneriert und dann 2017 eine Chemo gemacht mit 3 Zyklen, um dann davon auszugehen, hey, jetzt haben wir das so behandelt, das ist eine langfristige Lösung. Und dann bin ich der Meinung gewesen, dass es so klappt, und habe dann auch Dinge erlebt in dieser Zeit, die sehr, sehr anstrengend sind, weil A, das Umfeld drumherum kann mit sowas nicht umgehen. Sie sind permanent die Person, die einen daran erinnert, dass das Leben endlich ist. Du hast Freunde, die sich auf einmal nicht mehr melden. Es gibt Arbeitgeber, die dann sagen, hey, super, dass du jetzt hier alles arbeitest und machst und tust, aber nach deiner Behandlung, du bist krank, wir sehen dich nicht als Talent an oder entwickeln dich auch nicht weiter. Und das sind alles so Sachen, die beiläufig noch laufen.
Die Strahlenbehandlung und die Chemotherapie verschaffen Dominik noch einmal knapp 4 Jahre Zeit. Dann aber verschlechtert sich der Befund so sehr, dass an einer erneuten Biopsie kein Weg vorbeigeht.
Also ich habe im März 20 eine MRT gemacht und habe gesehen, scheiße, das sieht nicht gut aus. Und habe damals dann aber auch erfahren, dass mein damaliger Neurochirurg gegangen ist. Und das war für mich ein Vertrauensverlust, wo mir so Sicherheit weggegangen ist. Und ich ein halbes Jahr lang mit einer Assistenzärztin diskutiert habe und gesagt habe, Leute, das sieht nicht gut aus, da ist etwas. Und beziehungsweise dann auch 21 mit ihr noch diskutiert haben. Und dann kam 21 die Feststellung, Scheiße, der Tumor ist schon wieder gewachsen. Wir müssen nochmal eine Biopsie machen, um herauszufinden, was es ist. Und weil sich in München kein anderer hingetraut hat und ich festgestellt habe, also vorher war mein Vertrauen halt wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, wenn er das sagt, dann ist das für mich gesetzt. Und seitdem er weg war, war es für mich so, fuck, wer behandelt mich jetzt und wer kümmert sich darum? Und ich habe dann 21 dann die Biopsie wieder in München gemacht, mit einem furchtbaren Aufklärungsgespräch, was ganz schlimm war. Ich dann echt überlegt habe, ich gehe jetzt weg, obwohl ich morgen früh operiert werde. Ich gehe, ich bin weg. Habe dann aber nochmal mit der Oberärztin gesprochen und wir haben uns dann entschieden zu operieren. Und dann habe ich den Arbeitgeber damals bin dann dort, habe aufgehört zu arbeiten, beziehungsweise habe eine Abfindung genommen und bin gegangen. Und bin dann 22 in die Chemobehandlung. Und die schloss dann 23 im Frühjahr ab, Sommer. Und ich war nicht mehr zufrieden und bin dann an die Charité gewechselt und habe eine Zweitmeinung geholt. Und da fühlte ich mich im ersten Moment verstanden. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist die Chemo so nah beieinander. Wir schauen uns nochmal im nächsten Quartal ein MRT an und dann sehen wir das weiter. Und dann war das im Ende August 23, genau. Und dann war es im September so, dass ich in Berlin beruflich war. Und auf einmal gemerkt habe, ah, okay, die Sprache wird wieder schlecht. Das ist irgendwie komisch. Habe mich noch mit Freunden getroffen und das war dann auch so, dass die Sprache immer schlechter wurde, immer schlechter. Und End vom Lied war, ich stand am Gleis, am Hauptbahnhof in Berlin und habe überlegt, gehe ich jetzt an die Charité oder fahre ich heim? Und habe mich dann entschieden, nach Hause zu fahren und wurde dann im Grunde genommen von Freunden und einem RTW am Bahnhof in Hamburg abgeholt und direkt in die Klinik gebracht, um quer zu checken, ob irgendwas ist. Und dann ging die Litanei los mit, wir müssen jetzt doch was machen. Und dann ging das los mit weiteren Tests, die Lokalisierung des Tumors. Dann gab es eine Lokalisierung der Sprachfasern. Und dann saßen wir zusammen und haben gesagt, okay, wir haben uns jetzt alles angeschaut und wir können uns das vorstellen zu operieren.
Eine umfangreiche Operation der linken Gehirnhälfte. Hier sitzt das Sprachzentrum. Das bedeutet für Dominik unter anderem, dass er wahrscheinlich das Sprechen nochmal neu lernen muss.
Also das Risiko war da. Das war mir bewusst. Und dann haben wir alles geklärt. Nach 19 Jahren muss man auch solche Sachen wie Vollmachten ändern, aktualisieren. Damals gab es noch keine Smartphones, noch kein digitales Leben, wo man dann sich auch um solche Sachen kümmern muss. Wer bekommt dann nachher den Zugriff drauf, um Sachen zu löschen und so weiter. Und das musste ich alles so in 2 Monaten geregelt bekommen. Und dann kam der 1. Dezember 23 und haben die Operation gemacht, also auch wieder eine Wachoperation. Wir haben vorher dann auch solche Tests gemacht, weil bei so einer Wachoperation oder gerade einem Sprachzentrum ist es so, Neurochirurgen legen dann so Geräte dran, dass man dann messen kann, ob da jetzt eine Funktion vorhanden ist, bevor sie schneiden. Ich kriege dann eine Reihe von Bildern und muss darauf reagieren. Das war schon geübt. Sobald diese Elektrode dran setzen, dass sie dann sehen, okay, wenn ich das dran halte, dann funktioniert es nicht. Wie so ein heißer Draht, den man früher mal hatte. So muss man sich das vorstellen.
Während der laufenden OP testen die Ärztinnen und Ärzte mit Dominiks Hilfe wesentliche Hirnfunktionen. Das Ziel dabei, wichtige Funktionen wie das Sprechen beim Schnitt ins Gehirn zu verschonen.
Weil wenn man das Hirn aufmacht, sieht das alles gleich aus. Es ist nicht wie zum Beispiel bei Hautkrebs oder sowas, dass man dann sieht, da gibt es eine Verfärbung oder sowas, das nicht, sondern es sieht alles gleich aus. Und so orientieren die sich dann halt über verschiedene Aufnahmen und Planungen. Und danach 4 Stunden war ein MRT angesetzt, um darüber zu schauen, wie weit sind wir. Und dann haben wir das MRT begutachtet und haben dann gesagt, die Neurochirurginnen wollen gerne weiter operieren, ob das für mich in Ordnung ist, ob ich fit bin. Und dann sage ich, ja klar. Und das Schlimme ist an dieser Operation, für mich zumindest, man darf ja nichts trinken. Ja? Man muss 6 Stunden reden und darf aber nichts trinken. Und das war so ein bisschen tricky, aber an sich war das alles fein. Und meine größte Angst war, dass ich an dem Freitagabend nicht rechtzeitig das Spiel St. Pauli gegen den HSV anschauen zu können. Ich bin Pauli-Fan und es gibt ja nichts Besseres wie so ein Derby. Und da habe ich gesagt, wenn wir pünktlich fertig sind, dann können wir gerne weiter operieren. Also das geht. Also mir ging es am Tag der Operation gut und auch am Tag nach der Operation gut. Und dann man muss sich das so vorstellen, Wortfindungsstörung. Also wenn mir ein Wort auf der Zunge liegt, die ich sagen möchte und dann aber nicht rausbekomme. So muss man sich das vorstellen. Und dann ist das nicht nur mit einem Wort, sondern man hat eigentlich den ganzen Satz. So. Und manchmal ist es dann auch so, also so war es dann bei mir in dieser Zeit, ich habe alles mitbekommen, ich wusste alles. Ich wusste auch, was ich sagen konnte, aber ich habe es nicht rausbekommen. Und das war die Krux an der Sache. Ich habe ein ganz, ganz tolles Team an der Charité. Bin dann auch in eine Studie reingerutscht, mal wieder, die mir geholfen hat. Und durch das, dass ich in dieser Studie mit dabei bin, hat man mich jetzt wesentlich länger betreut, als man das leider im Moment mit Patienten machen kann. Und es ist so, bei solchen Eingriffen kann es passieren, dass man, ja, es ist keine richtige Schwellung, aber es passiert etwas im Kopf. Man kann vorher keine Vorsorge treffen. Also eine Schwellung kann man dann gut mit Medikamenten wieder hinkriegen und so weiter. Da passiert nichts. Aber bei dieser Situation, wo ich dann diesen Rückfall oder Störung bekommen habe, das passiert oder passiert nicht. Und ich hatte dann das Glück, der Chefarzt hat mich dann in der Visite gesehen und hat gesagt, hey, ihr habt den jetzt so lange operiert, also in Summe waren wir 6 Stunden in der Operation, der muss ein bisschen länger bleiben, um sich zu erholen. Und dann hat man das alles so ein bisschen festgestellt, dass da was nicht so passt. Und zu der Zeit war es auch so, dass ganz viele andere Patienten ihre Operation abgesagt haben, aufgrund von Corona-Erkrankungen und. So hatte ich die Möglichkeit, dass ganz viel Personal, also Personal im Sinne von studentischen Mitarbeiter oder Studienmitarbeiter waren da, und haben mich dann betreut. Und so hatte ich dann die Möglichkeit, wieder die Buchstaben zu lernen, Zahlen zu lernen. Es ist nicht so, dass ich dass es weg ist, sondern die Areale sortieren sich dann neu auch. Und das braucht einfach so ein bisschen eine Zeit. Das menschliche Hirn ist einfach ein bisschen bockig und zickig. Meine Neurochirurginnen, die mich operiert haben, haben gesagt, das ist halt doch ein männliches Organ wohl, das Hirn, weil es ist dann, wenn es gestresst ist und man es so ein bisschen anpackt, dann will es nicht. Und wir haben uns darüber sehr amüsiert. Habe dann auch festgestellt, dass ich manchmal in der Zeit, in der ich an der Charité lag, das wirklich gespürt habe. Ich habe einen Prozess im Kopf, also im Sinne von, ich habe jetzt etwas gelernt und es braucht jetzt so ein, zwei Tage, bis sich das dann so verfestigt hat. Und ich habe das immer so ein bisschen da plastisch so dargestellt, nach der Operation beziehungsweise nach diesem Rückfall oder dieser Situation war mein Betriebssystem halt MS-DOS. Und ich musste jetzt erstmal wieder die ganzen Sachen lernen und befüllen und dann kam das alles wieder. Also ich habe heute noch, das ist jetzt über ein Jahr her mit der Operation, Probleme mit dem Rechnen. Ich schaue mir Zahlen an und kann sie spüren, ist falsch, aber ich erkenne die Zahlen und kann dann sagen, okay, das müsste ungefähr die Summe sein. Ich kann es aber nicht immer rechnen. So, und das war dann auch so eine spannende Erfahrung, wenn man mir zu oft einen Text gegeben hat zum Lesen, habe ich ihn auswendig gelernt, aber ich konnte ihn nicht lesen. Ja, und da musste ich dann auch lernen, ganz viele Rückschritte zu machen, also nicht im negativen Sinne, sondern gibt man mir zu oft verschiedene Tests, und das ist in solchen Studien immer wieder, dass man die gleichen Tests natürlich bekommt, um es zu vergleichen zu können, dass ich die dann irgendwann konnte. Aber hat man mir jetzt ein einfaches 1x1-Blatt gegeben, hätte ich es nicht gekonnt. Ja, aber Komplexität, andere Themen hätte ich dann, weil ich sie kannte, machen können. Und das war dann so ein bisschen die Herausforderung, was können wir ändern, dass das besser wird wieder.
Ein Jahr nach der Operation. Dominik hat inzwischen hart gearbeitet, um die OP-Folgen zu bewältigen. Mit Erfolg, aber geheilt ist er nicht.
Wie geht es mir heute? Also, ich habe ein Jahr jetzt wirklich gearbeitet mit ganz vielen Therapeuten, ja, auch mit Reha-Kliniken und so weiter. Es ist brutal gut geworden, das muss man sagen. Mein Tumor ist auch diffus, also das heißt, er kapselt sich nicht ganz ab, sondern es ist so, man muss sich das vorstellen wie so ein Pilzgeflecht, so unten drunter. Man sieht zwar oben den Pilz, aber unten drunter ist er doch irgendwo. Und dadurch, dass das irgendwo in den Hirnwindungen ist, kann man das nicht so richtig klar sagen, ob da jetzt noch Zellen sind oder nicht. Die Radiologen gehen davon aus, dass wir alles rausgeschnitten haben und auch anhand der Bilder. Die Neurochirurgen sagen, ja, da wird aber irgendwo ein kleiner Rest sein. Deswegen haben wir dann auch noch eine Chemotherapie danach gleich gemacht, weil eine weitere Bestrahlung haben wir uns aufgehoben, falls das wiederkommt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt geheilt bin, sondern ich bin halt einfach weiterhin in Behandlung. Es gibt ja Krebsarten, wird man irgendwann mal als geheilt gelten. Meistens nach 5 bis 8 Jahren. Bei mir wird es nicht sein, weil das immer wieder kommen wird. Also auch jetzt ist es keine Lösung, die endgültig ist, sondern ich werde immer wieder ins MRT müssen, um zu checken, ob da irgendetwas ist. Also ich versuche das normale Leben zu leben. Natürlich auch mit dem Wissen, dass meine voraussichtliche Lebensdauer kürzer ist wie bei einem gesunden Patienten, aber das weiß man nie. Ich habe dann schon vor, so lange wie möglich zu leben. Also wenn ich jetzt in Zahlen ausdrücken würde, also Minimum die 80 will ich schon erreichen. Und wenn man so schaut, wo liegt die Durchschnittssterberate, bin ich da drüber. Ja, also ich bin dabei, wirklich Dinge zu machen und alles Mögliche zu tun, um noch fitter zu werden, dass die Sprache besser wird, um auch anderen Menschen zu helfen durch dieses Schicksal, was ich gemacht habe oder erleben musste. Und ich jetzt halt auch viel lernen musste im Sinne von, ja, man wird mit 37 berentet. Was macht das mit einem? Also egotechnisch, was macht das finanziell mit einem? Und dann noch in diesem ganzen Thema, irgendwie muss ich auch noch lernen zu sprechen. Und je mehr Stress passiert, desto schlechter wird meine Sprache. Und das war ein Jahr, das brutal war, wenn ich nicht Gott sei Dank Freunde und einen Teil der Familie hätte, die mich unterstützt, weil das kriegt man sonst nicht hin. Alleine keine, also hätte ich die Freunde und vor allem meine Mutter nicht gehabt, würde es mich nicht mehr geben. Das kann ich auch so klar sagen, wenn man aus so einer Operation rauskommt. Ich konnte ja nicht mal mehr irgendwie ein Telefonat machen. Oder sonst irgendwas. Ich konnte nicht mal mehr mit Karte zahlen. Also das kann jedes kleine Kind heutzutage, wenn man es geht. Ich hatte Probleme mit meinem iPhone. Am liebsten hätte ich meine Nichte mit 4 angerufen, gesagt, wie sieht's denn aus? Kannst du mir mal bitte erklären, wie mein iPhone funktioniert? Und auch, da reden wir jetzt von Banalitäten, Behördengänge und so weiter, das ist alles noch viel, viel schlimmer. Ja, und sie haben da keine Hilfe. Also es ist brutal, wie hilflos man ist. Also ich habe zumindest keine Erstdiagnose bekommen. Ich wusste ja, was auf mich zukommt. Ich helfe jetzt auch über die Deutsche Hirntumorhilfe, biete ich das immer mal wieder an oder werde ich angerufen, ob man mit mir ein Gespräch machen kann. Weil jemand eine Erstdiagnose bekommen hat. Was kommt da auf mich zu? Was kann ich machen? Mit der Charité bin ich im engen Austausch, verschiedene Sachen zu verbessern. Und auch die Charité dann hilft dann oder fragt mich dann ab und zu oder gibt meine Nummer raus, wo Angehörige anrufen und sagen, was kommt denn jetzt ehrlich gesagt auf mich zu?
Dominik hadert nicht mit seinem Schicksal, er geht nach vorne und will anderen Betroffenen mit seinem Wissen und seiner Erfahrung helfen.
Ich habe in diesem Jahr, wo ich ganz viel selber trainiert habe und gemacht habe, die Hirntumorhilfe Hamburg gegründet und versucht das jetzt auch weiter aufzubauen und auszubauen, um Menschen helfen zu können. Und das, vielleicht ist es auch mein Schicksal, irgendwie dann irgendwann dahin zu kommen, als einer der lebenden Beweise zu sein, dass nicht immer solche Prophezeiungen oder wenn dann Ärzte sagen, ja, deine Lebenszeit ist vielleicht so und so lang und dass man dem auch widersprechen kann und sagen kann, hey, hier, es gibt ganz viele andere Möglichkeiten und was kann man hier tun?
Wenn er die Zeit zurückdrehen könnte, würde Dominik seinem damaligen Ich und damit auch allen anderen Betroffenen einen guten Rat mit auf den Weg geben.
Genieße das, was du machst oder machen willst, intensiver und trau dich, Dinge zu tun, auch wenn die anderen sagen, es ist vielleicht verrückt oder unvernünftig oder sowas. Da gibt es vielleicht so den einen oder anderen Punkt, den ich jetzt nach 20 Jahren sagen könnte. Aber im Grunde genommen war das wirklich, habe ich in meinem Leben das richtig gemacht, damit ich jetzt heute hier stehen kann.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.
Und hier noch eine Podcast-Empfehlung. Ich bin Lea Utz und das ist Telephobia. Der Podcast über diesen einen Anruf, den ihr euch einfach nicht traut.
Wer weiß, was dann passiert. Vielleicht komme ich ja noch im Gefängnis deswegen oder so.
Ja, warum ist das so gekommen?
Ich hätte schon gern die Rückmeldung. Und er hat es mir auch versprochen.
Das ist wie, als wäre einfach noch die Sache nicht ganz beendet.
Wir sind zurück mit einer neuen Staffel und neuen Anrufen zum Mithören. Da ist zum Beispiel Mario, der den Kontakt zu seiner Tochter abgebrochen hat, als die noch ein Kind war. Nach Jahren Funkstille will er jetzt wieder mit ihr sprechen. Denkst du manchmal, dass es zu spät sein könnte?
Ja, vielleicht schon.
Seid dabei bei echten Gesprächen, die unangenehm sind und knifflig, aber auch berührend und schön.
Hallo?
Hier ist Mario.
Mario?
Dein Vater. Ja. Bist du das?
Ja.
Es ist eigentlich nur ein Anruf. Du musst dich bloß trauen. Telephobia, die dritte Staffel. In der ARD-Audiothek.